So wie ich schon gesagt habe, wollen wir uns mit Frauen aus der Bibel beschäftigen. Genauer gesagt, zwei Frauen. Und die erste Frau finden wir, steht geschrieben in 2. Samuel 1. Von wem lesen wir da? Von Hannah, genau. Wollen wir mal aufschlagen, 2. Samuel 1. 1. Samuel 1, Entschuldigung. 1. Samuel Kapitel 1 und die ersten drei Verse wollen wir lesen. Es war ein Mann von Rama Taif Zophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Er hatte zwei Frauen, eine hieß Hanna, die andere Penina. Penina hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich von seiner Stadt nach Silo hinauf, um vor dem Herrn Zebot anzubeten und zu opfern. Dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. In diesen drei Versen lesen wir alle von allen Personen, mit denen Hanna irgendwie Kontakt hatte. Wir lesen, dass Hanna selber keine Kinder hatte. Wir lesen von Penina, von der zweiten Frau von ihrem Mann. Das war eine Frau, die sich freute, wenn sie Hanna irgendwie weh tat. Das lesen wir im 6. Vers. Und ihre Widersacherin betrübte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Dann lesen wir von ihrem Mann, Elkana. Und wir können daraus rauslesen, dass ihr Mann sie eigentlich nicht so richtig verstanden hatte. In Vers 8 lesen wir, Elkana aber, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich nicht besser als 10 Söhne? Elkana hat nicht verstanden, dass eine Frau oder für eine Frau damals sehr wichtig war, dass sie Kinder hatte. Das war so, es war fast wie eine Schande, wenn sie keine Kinder hat. Und dazu kommt noch, wenn sie keine Kinder hat und ihr Mann stirbt, dann ist das eine sehr arme Frau. Keiner, der für sie sorgt, sie ist abhängig von anderen Menschen. Und so waren Kinder eigentlich sehr wichtig. Und das hat Elkana irgendwie nicht verstanden. Wir lesen hier von Hophni und Pinhas, dessen die Söhne von dem Priester Eli, lesen wir im 2. Kapitel, 12. und 13. Vers. Aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Die fragten weder nach dem Herrn noch nach dem Recht der Priester gegenüber dem Volk. Vers 17. Darum war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten das Opfer des Herrn. Das heißt, wenn wir uns jetzt vorstellen, Hanna kommt nach Silo, um den Gottesdienst zu feiern. Und da findet sie solche Missstände, dass die beiden Söhne das so weit gebracht haben, dass die Leute das Opfer des Herrn verachteten. Und dann lesen wir von dem Priester Eli. Im 9. Vers, da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Wir wissen hier, dass Eli Hanna gesehen hatte. Ob Hanna jetzt Eli gesehen hat, wissen wir jetzt nicht. Aber sie wusste, dass Eli da war. Und er war doch Priester und eigentlich könnte sie doch zu ihm gehen und ihr Herz ausschütten, ihm alles sagen und er könnte ihr doch vielleicht helfen. Aber wer war Eli überhaupt? Wir lesen nochmal im 2. Kapitel, den 12. Vers, aber die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Er hatte zwei Söhne und die hatten sehr viel Schaden angerichtet. In Vers 22 im 2. Kapitel lesen wir dann, Eli aber war sehr alt und erfuhr alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor der Tür des Zeltes der Begegnung dienten. Das heißt, er wusste alles und hat diese Autorität als Vater und als Priester nicht genutzt, um hier Ordnung zu schaffen. Und dann kam ein Mann Gottes zu Eli, und das lesen wir in 29, und sagt ihm Gottes Wort. Und sagt zu ihm: Warum tretet ihr denn meine Schlachtopfer und meine Speisopfer mit Füßen, die ich für meine Wohnung geboten habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, indem ihr euch von dem besten aller Speisopfer meines Volkes Israel mästet. Das heißt, er war Priester, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Hannah sich ihm nicht öffnen konnte. Und so hat man hier das Gefühl, dass Hannah irgendwie ganz alleine auf der Welt ist. Die Menschen um sie herum, zum Teil verstehen sie sich nicht, zum Teil ärgern sie sie, zum Teil kann sie sich ihnen nicht öffnen. Und man kann sogar sagen oder das Gefühl haben, dass Gott selber gegen Hannah ist. Er hat ihr den Leib verschlossen. Eigentlich war das ja so einer der größten Probleme von Hannah. Und das hat sie ja Gott zu verdanken. Wir lesen ja, Gott hat ihr den Leib verschlossen. Hat sich überhaupt Hannas Leben gelohnt? Und Hannah tat hier das einzig Richtige. Lesen wir in Kapitel 1, Vers 10. Sie war vor dem Herrn betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie hat sich Gott geöffnet, sie hat ihm alles gesagt, sie hat ihr ganzes Herz ihm ausgeschüttet. Wenn du in einer ähnlichen Situation bist wie Hannah, dann mach es genauso wie sie. Gehe zum Herrn und schütte dein Herz aus. Wir dürfen nicht vergessen, und das hat Gott selber in Jesaja 55, Verse 8, 9 gesagt: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Gott sieht dich, Gott sieht deine Situation und sag ihm alles, was dich bedrückt, und er hat einen Weg mit dir, er hat einen Plan mit dir. Glaube an ihn und vertraue ihm. Von Hannah lesen wir, sie war von Herzen betrübt, betete zum Herrn und weinte sehr. Und jetzt wollen wir noch einen weiteren Gedanken von Hannah betrachten, die Kindererziehung von ihr. Lesen wir im 11. Vers. Sie gelobte ein Gelübde und sagte: Herr Zebot, wirst du das Elend deiner Magd ansehen, an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf seinen Kopf kommen. Hier übergibt Hannah ihr Kind, obwohl sie es noch gar nicht wusste, ob sie eins bekommt. Aber wenn, dann übergibt sie hier ihr Kind Gott. Und das hat sie nicht nur theoretisch gemacht, sondern auch ihr Wort gehalten. Samuel, er wurde ein Nazireer. Es bedeutet ein Abgesonderter. Und wir lesen in 4. Mose 6, dass Gott ganz bestimmte Voraussetzungen gegeben hat, wie so ein Mensch sein soll. Da lesen wir die Gebote für einen Gottgeweihten. Da lesen wir, dass diesem Mann das Haar nicht abgeschnitten werden darf. Er darf kein berauschendes Getränk trinken. Er durfte keine Leichen berühren und so weiter. Und hier trifft Hannah eine Entscheidung für den Samuel. Sie wollte ihn Gott weihen. Und ich wiederhole es nochmal, sie wollte ihn Gott weihen. Aber wie war das mit Samuel? War das auch sein Wille? Wir lesen in der Bibel von drei Nazireern, zumindest die mir bekannt sind. Das ist einmal Simson, Samuel und Johannes der Täufer. Und jeder Mensch, der hat ja einen freien Willen. Und bei diesen dreien war es doch genauso. Und wie kann es sein, dass hier Hanna vor der Geburt ihr Kind Gott weiht und das Kind dann später aus eigenem Willen heraus auch sich dazu entscheidet, ein Nazireer zu werden, ein Abgesonderer, einfach anders wie andere. Das war nicht nur dem Verhalten her zu beobachten, sondern auch vom ganzen Aussehen. Wenn wir uns das nur vorstellen, langer Bart, lange Haare, alles von Geburt aus nicht geschnitten. Kapitel 1, den 21. und 22. Vers. Als der Mann Elkana mit seinem ganzen Haus hinaufzog, um dem Herrn das jährliche Opfer darzubringen und was er gelobt hatte, zog Hanna nicht mit hinauf, sondern sagte zu ihrem Mann: Wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheint und für immer dort bleibt. Hanna wollte viel Zeit mit ihrem Kind verbringen. Sie wollte ihn zu einem Nazireer hinerziehen. Und das hat sie mit Sicherheit nicht aus Zwang gemacht, nicht das Kind irgendwie getrimmt, nicht einen Roboter aus ihm gemacht, dass er einfach alles das tat, was Hanna gesagt hat. Das würde genau so lang funktionieren, bis Samuel erwachsen genug war, um eigene Entscheidungen zu treffen. Und dann würde er eigene Wege gehen. Hanna hat sehr viel Liebe in die Erziehung investiert. Das lesen wir auch in Kapitel 2, Vers 19. Als Samuel dann schon in Silo war, lesen wir: Dazu machte ihm seine Mutter jedes Jahr ein kleines Obergewand und brachte es ihm, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen. Das war nicht eine blinde Pflichterfüllung oder einfach einen Haken drunter setzen, sondern das hat sie aus Liebe zum Samuel gemacht. Eine Mutter mit viel Herz und mit viel Liebe zu ihrem Kind. Und wir können beobachten, dass wenn Kinder viel Liebe im Elternhaus erfahren, dann ist es in ihnen im Leben viel einfacher, Gottes Liebe zu verstehen und die auch zu erkennen. Hanna hat hier mit ihrer Erziehung die Weichen für Samuels Leben gelegt, so dass Samuel dann freiwillig sich entschied, ein Nazireer zu werden. Da können wir auch uns die Frage stellen, wieso ist eigentlich Hanna nicht nach Silo hinaufgezogen mit Elkana? Sie hätte doch da die Möglichkeit gehabt, Samuel schon von früh auf zu zeigen, wo er einmal hinkommt und was einmal seine Aufgabe sein wird. Aber sie ist mit ihm zu Hause geblieben. Wir lesen von Jesus, dass er mit 12 Jahren in Jerusalem geblieben ist, in dem Tempel. Und seine Eltern, die sind nach Hause gegangen. Und wir lesen, dass sie eine Tagesreise gegangen sind, haben Jesus gesucht und ihn nicht gefunden. Das heißt, sie haben einen ganzen Tag lang Jesus gar nicht gesehen. Und wir können uns vorstellen, das ist ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt, die wo dann zu Jesus' Zeit nach Jerusalem und zu Hannas Zeit dann zu Silo dann gewandert ist. Und so hätte Hanna mit Samuel wenig Zeit gehabt in dieser ganzen Wanderschaft. So blieb die zu Hause, um die Zeit mit ihrem Kind ganz persönlich zu verbringen. Sie suchte diesen engen Kontakt und Austausch mit ihrem Kind und die hat mit Sicherheit ihn beobachtet, ihn gelenkt, seine Charakterschwächen angesprochen und ihm da geholfen. Und mit Sicherheit hat sie ihn viel Liebe spüren lassen. Diese Liebe, die Gott ihr persönlich gegeben hat, indem er ihr Gebet erhört hat, diese Liebe hat sie ihrem Kind weitergegeben und das hat Samuel geformt. Und so bereitete sie Samuel für ihren Dienst vor. Ein jüdischer Historiker, Josephus, der hat gesagt, dass Samuel mit 12 Jahren nach Silo kam. Jesus ist auch 12 Jahre alt gewesen, als er im Tempel zurückgeblieben ist. Und es ist bis heute der Brauch der Juden, einen 12-jährigen Knaben als in das Alter der Verantwortung eingetreten zu betrachten. Nun, laut der Bibel wissen wir aber nicht genau, wie alt Samuel tatsächlich war. Was wir aber wissen, dass er jung war, als er nach Silo kam. Wir wissen die Verhältnisse, die dort geherrscht haben, durch Hophni und Pinhas. Und wir wissen auch, dass Samuel sich nicht versündigt hatte. Und da sehen wir auch diesen Einfluss von Hanna. Verbringe du auch viel Zeit mit deinen Kindern. Und wenn du nicht viel Zeit hast, weil der Alltag dich so einnimmt, dann suche ganz bewusst mit deinem Kind Zeit zu verbringen, ihn zu verstehen, und weise ihn unermüdlich mit deinen Taten, mit deinen Worten auf Jesus hin, und die Liebe, die Jesus dir erzeigt, gib es deinen Kindern weiter. Diese Liebe, die wird das Kind prägen, das ganze Leben lang. Nun wollen wir mit einer zweiten Frau uns beschäftigen. Und da habe ich eine Frage. Weiß jemand, wer in Joppe, welche Frau in Joppe gewohnt hat? Wie bitte? Lydia? Na, ja, vielleicht, aber ich meine jemand anders. Tabitha. Genau, wollen wir Apostelgeschichte 9 aufschlagen, Vers 36. Da lesen wir von Tabitha. Apostelgeschichte, Kapitel 9, von Vers 36. In Joppe aber lebte eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle. Die war reich an guten Werken und Almosen, die sie tat. Es geschah aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wusch man sie und legte sie ins Obergemach. Weil Lydda nahe bei Joppe ist und die Jünger gehört hatten, dass Petrus dort war, sandten sie 2 Männer zu ihm und baten ihn, dass er nicht zögere, zu ihnen zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen, und als er hingekommen war, führten sie ihn ins Obergemach hinauf. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die die Gazelle gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zum Leichnam und sagte: Tabitha, steh auf. Da öffnete sie ihre Augen, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er gab ihr die Hand, richtete sie auf und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig in ihre Mitte. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele glaubten an den Herrn. Wir lesen hier nicht, dass Tabitha verheiratet war. Wir lesen nicht, dass sie Kinder hatte. Wir wissen es nicht. Aber was wir von ihr wissen, das ist, dass sie nach ihren Möglichkeiten in ihrer Umgebung viel Gutes getan hat. Sie hat eine Gabe gehabt, sie konnte nähen. Und sie hat den Witwen Kleidern und Röcke genäht. Und Witwen zu damaliger Zeit waren in der Regel arm gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie für wenig Geld oder vielleicht auch geschenkt diese Röcke und diese Kleider genäht hat. Lass uns mal 2. Mose 35 aufschlagen. 2. Mose 35 und da die Verse 25 und 26 lesen. Und zwar lesen wir von den freiwilligen Gaben hier für das Zelt. 2. Mose 35 vom 25. Vers. Und alle Frauen, die ein weises Herz hatten, spannen mit ihren Händen und brachten das gesponnene blauen und roten Purpur, Scharlach und feines Leinen. Und alle Frauen, die ein williges Herz hatten und diese Arbeit verstanden, spannen Ziegenhaare. Nicht alle Frauen hatten die Gabe, blauen und roten Purpur zu spannen, aber jeder tat, was in seinen Möglichkeiten stand. Hat dir Gott geschickte Hände gegeben, dann nutze diese nicht nur zu deinem Vorteil, sondern helfe auch anderen mit den Händen. Hat dir Gott eine Gabe im musikalischen Bereich gegeben, dann nutze es, um anderen eine Freude zu bereiten, um andere zu ermutigen. Hast du eine Gabe des Zuhörens? Dann suche Menschen, die einsam sind, und höre ihnen zu. Die brauchen jemanden, mit dem sie reden können. Hat dir Gott eine gute Arbeitsstelle geschenkt? Hat dir Gott eine Gabe gegeben über eine bestimmte Fähigkeit gegeben, mit dem du viel Geld verdienen kannst? Dann nutze das Ganze nicht nur für dich, sondern teile es auch mit anderen. In der heutigen Zeit wird es immer mehr können wir das beobachten, dass dieser Unterschied zwischen Reich und Arm immer größer wird, und so brauchen wir einander. Wir haben letzten Mittwoch auch gehört, dass die letzten Lagerversammlungen haben wir 19.000 Euro minus gemacht. Wir können mit unserem Geld Gutes tun. Jetzt wollen wir Matthäus 10 aufschlagen. Matthäus 10 und die Verse 39 bis 42 lesen. Matthäus 10, Verse 39 bis 42. Wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten bekommen. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten bekommen. Wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Hat dir Gott Gaben gegeben, dann nutze es zu seiner Ehre. Und das kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, und ich denke mal, viele können das auch bestätigen: Gott bleibt einem niemals schuldig. Frage Gott, was kannst du für ihn tun? Und er wird dir zeigen, und suche im Alltag auch nach Möglichkeiten, deine Gaben für ihn zu nutzen. Keiner von uns weiß, ob er morgen noch lebt. Darum nutze deine Gaben heute. Den Lohn werden wir einmal im Himmel alle empfangen. Nun zusammenfassend: Bist du traurig, dann mach es wie Hannah, schütte dein Herz Gott aus, er hört dich. Hat er dir Kinder geschenkt, dann investiere viel Zeit und viel Liebe in sie, mit dem Ziel, dass sie einmal Gott geweihte werden. Frage Gott, was du für ihn tun kannst, und bitte um Weisheit für diese Aufgabe. Und wenn du weißt, was deine Aufgaben sind, dann nutze sie und erledige sie heute noch. Wir wissen alle nicht, wie lange wir leben, darum lasst uns dieses nutzen. Gott segne uns. Amen.